Nein, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Und wie es halt zu mir gehört, das ist nun einfach einmal so. Ich möchte sagen, dass ihr einen wunderbaren Büchertisch hinten mit so vielen Büchern. Und ich habe dem Büchertisch heute Morgen wie immer noch ein bisschen Konkurrenz gemacht mit ein paar Büchern, die sich besonders eignen zum Weitergehen. Die habe ich auf den Stuhl hinten rechts angelegt. Es hat dort ein Kessel, wenn ihr etwas mitnehmen wollt. Weil mir ist das einfach wichtig. Meine Zeit in Tussis hat angefangen mit dem Bücherbus. Da war ich noch jung und hübsch. Das ist lang her. Sogar manches Jahr noch vor dem Jugendhaus. Ich weiß noch gut, das ist der allererste Markt, wo ich im Bündnerland war, da in Tussis da vorne. Ich weiß auch noch gut, was ich für ein Buch verkauft habe. Das war ein Christ vor der Gatz. Der ist jetzt beim Herr, das normale Christenleben. Und ich weiß noch so gut, wo ein Junge gekommen ist vom Heinzenberg. Das Buch hätte er kaufen. Und ich habe ihm natürlich unbedingt etwas Evangelistisches weitergeben. Und das hat er einfach nicht wollen. Er hat irgendein Buch im Kopf gehabt, das sicher gut ist. Wir hatten ja keine schlechten Bücher gehabt. Aber ich hätte ihm jetzt das nicht unbedingt empfohlen. Ich habe ihm eins empfehlen von Billy Graham. Weil damals hast du fast nur diese Bücher gehabt, evangelistisch. Inzwischen hast du eine Unmenge von Büchern. Und er hat das Buch gekauft, das er wollte. Und er hat sich bekehrt aufgrund von dem Buch. Und das ist für mich bis heute ganz entscheidend wichtig. Wie viele, wahrscheinlich Dutzende, wenn nicht Hunderte von Leuten, haben mich im Jugendhaus einmal gefragt, was würdest du für ein Buch empfehlen? Und dann schildern sie den Fall. Und ich erzähle ihnen immer das gleiche Beispiel. Nutzen wir doch die Zeit zum Säen. Was ich immer wieder auch so gerne weitergebe, das Wissen, da ist Jesus unser Schicksal. Es gibt manches Büchlein, die sind wahrscheinlich eben so gut und nicht besser. Aber ich kenne kein Buch, nebst der Bibel logisch, wo so viele Leute zum Glauben kommen bis heute, gerade durch das Buch. Als ob Gott einfach einen besonderen Segen darauf legt. Ich habe das wertvolle Büchli vom Spörtchen dort hin, ein kleines Büchli. Die Tür ist offen. Besonders für Leute ideal, die ganz nah an der Tür sind, aber den Schritt über die Linie noch nicht getan haben. Wir haben so viele Muslime bei uns und hier gibt es zwei Büchli. Es sind viele Lebensgeschichten drin. Murat findet zu Jesus. Mehr für Männer, Murat, das ist nicht die Geschichte von dem Murat, sondern Murat heißen Tausende in der Türkei, wahrscheinlich Zehntausende. Und parallel dazu für Frauen, Özlem findet Jesus. Zwei Bücher, die sehr klar evangelistisch sind. Wieso das 4,50 kostet und das 2,90, müsst ihr mich bitte nicht fragen. Das weiß ich auch nicht. Sie sind beide vom gleichen Verlag und beide etwa gleich dick. Aber das bestimmt nicht ich. Dann habe ich dort hinten noch drei DVD wieder für Ausländer, die inzwischen sicher allen bekannte, oder 6000 Punkte für den Himmel, für jüngere Leute frei zum Leben, Zeugnis von verschiedenen jungen Leuten, wie sie zu Jesus gefunden haben. Dort bin ich schon bei den zwei letzten Sachen. Ihr habt am Freitag ja einen hochinteressanten Abend, den mich riesig freut für euch. Und mit dem Fredi Staub, da wird der Martin am Schluss dann noch etwas sagen. Ich habe gerade die Woche noch mit ihm telefoniert, weil ich schätze ihn außerordentlich. Er war auch schon bei uns im Jugendhaus. Er ist einfach ein Mann, der das Herz brennt für Jesus. Wo manchmal auch recht ausgefallene Ideen hat, die ich jetzt nicht könnte, aber das völlig gut finde. Und ich habe einige Bücher mitgebracht von ihm, ist eigentlich seine Lebensgeschichte, die atemberaubende Fahrt ins große Glück von Fredi Staub. Das ist ein altes Büchlein, das jetzt aber neu wieder aufgelegt worden ist. Einfach seine Lebensgeschichte. Er hat ja mit 19, 20 einen schrecklichen Unfall gehabt mit dem Döschwo von seinem Bruder. Und menschlich gesehen müsste er seitdem ja tot sein. Die Ärzte haben schnell die Angehörigen angerufen, die sollen sofort kommen und das Loch im Hirn, teilweise das Hirn rausgeschaut, fürchterlich. Es ist alles beschrieben da drin. Und er lebt heute noch und hat nachher trotz seinem schrecklichen Unfall Also seine Dohlen hier an der Stirn müssen den gut anschauen, die sehen er immer noch da oben. Das ist noch nachweh. Aber er hat dann Theologie studiert und ist einfach ein Mann, der riesen Anliegen hat. Und er gratuliert mir immer wieder neu, wenn ich zum x-ten Mal wieder 50 oder 100 von dem Büchli bestelle, weil ich kann ja nicht allen Jesus unser Schicksal geben, die es schon haben, aber das Büchli verteile ich sehr oft, sehr viel. Ich möchte es auch sehr empfehlen, gerade denen, die vielleicht noch ein bisschen kritisch sind, da, was kommt da für einen, dann lesen sie noch bis am Freitag und dann fangen sie auch noch für und laden dementsprechend auch ein. Und das Letzte noch, und dann kommt die Predigt, darum bin ich ja da, aber ich sage immer, ich habe sicher nicht die besten Predigten. Das habe ich auch noch nie behauptet. Aber was ich möchte, sind Predigten haben, die wochenweise weiterwirken. Und das ist dank meiner Bücher und DVD. Mir persönlich ist es zu wenig, nur eine Predigt zu halten. Und kürzlich ist ein ganz neues, kleines Büchlein rausgekommen, das möchte ich euch so empfehlen. Gibt es mehr? Ganz klein. Von Campus, außerordentlich wertvoll, evangelistisch. Ich habe etwa 60 oder 80 mitgenommen, kostet nur einen Franken. Also um genau zu sein, es kostet 1,50 eins. Wenn man 100 und mehr bestellt, kostet es 80 Rappen und ich gebe es einfach jetzt für einen Franken. Das ist so einfach geschrieben, so klar. Du hast etwa 10 Minuten, eine Viertelstunde, um es zu lesen. Ich habe es gestern Abend extra noch langsam durchgelesen, mit Stoppuhr. Dass ich auch nichts Falsches sage denn heute. Und mit einer Viertelstunde kommst du es gut zu lesen. Einfach ein Büchlein, das sich so eignet, wenn du jemandem willst, den Weg zu Jesus zeigen. Und vielleicht weisst du auch, der liest nicht ein Buch oder etwas Grösseres. Wie viel sagen mir das, Jüngere und Ältere? Ja, weisst du, ich lese nichts. Das kannst du jetzt gut weitergeben. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr jedes eins mitnehmen würde, nur ein Fränkli. Dafür vielleicht einen Kaffee weniger trinken heute im Kaffee. Dann könnt ihr auch 3, 4 mitnehmen. Und vielleicht sind ihr dann auch begeistert und könnt es mal dies und jenem weitergeben. Also meine Frau und ich, wir sind das ständig jetzt am Verbreiten. Menschen, die man kennt, die man etwas Neues wieder geben will, vor allem ganz klar evangelistisch. Heute Morgen, was brauchen die recht? Ich habe mich gefragt, wieso bist du da? Ich weiß es nicht, der Herr weiß es. Und er weiß auch, was du und ich nötig haben heute Morgen. Ich möchte ausgehen von einem Wort aus Epheser 3, Vers 20. Und ich möchte sagen, wenn ihr alles vergessen in dieser Predigt und Einleitung und Ausleitung und Lieder und alles, aber ich hoffe, dass euch das Wort einfach begleitet in eurem Alltag. Das wunderbare Wort aus Epheser 3, Vers 20. Gott kann viel mehr tun, als wir von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Hey, das sollte uns eigentlich ab den Stuhl hauen, wenn wir das Wort ernst nehmen, in uns aufnehmen. Ich lese es nochmal. Gott kann viel mehr tun, als wir von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Ich finde das so ein gewaltiges Wort. Gott kann. Ja, Gott kann immer. Aber es steht hier viel mehr. Was kann er viel mehr? Er kann viel mehr tun, als ich mich vorstellen kann. Ich kann mir allerhand vorstellen. Ich habe mir Gedanken gemacht in Bezug auf den kommenden Freitag. Ich denke, wäre das schön, wäre das endlich dran, wenn in Dussis Umgebung eine Erweckung ausbrechen würde. Wir Menschen lange stehen für das Evangelium. Mir unvergesslich vor Jahrzehnten, wo wir hier in Dussis einen Vortrag hatten, in der Mehrzweckhalle, in einem grossen Saal, wo wir den James Irwin hier hatten. James Irwin ist ja der Erste, der auf dem Mond war, mit dem Mondmobil. Nicht der Erste auf dem Mond, aber der, der umgefräset ist auf dem Mond. Hier, mit dem teuersten Auto, das die Welt wahrscheinlich je produziert hat, mit dem Mondmobil. Und wir hatten ein ganzes Tournee mit dem im Bündnerland. Und ich denke immer noch das Bild, hey, die Leute, jeder Stuhl war besetzt. ganz auf beiden Seiten, die Leute sind gestanden. Der Ausgang, die Leute sind gestanden an der Tür, bis raus vor die Tür. Das Bild sehe ich immer noch vor mir. Und ich wünschte es mir, dass man so Bilder wieder dürfte nicht erleben. Gott kann. Ich nicht. Gott kann. Ja, was kann er? Viel mehr, als wir uns nur erbitten oder auch nur vorstellen können. Also ich weiss nicht, wie gute Fantasie du hast. Ich würde jetzt sagen, ich habe ordentlich mittelmäßig gute. Ich kann mir allerhand vorstellen. Aber Gott kann viel mehr als das. Ist das nicht gewaltig? Ich wünsche mir das von ganzem Herzen. Ich wünsche mir das für dich und für mich und auch hier für die Gemeinde, dass wir das neu dürften erleben. Mehr tun kann. Ich wünschte mir so sehr, dass wir auch als Christen ganz neu aufwachen von unserer Selbstzufriedenheit und hineinkommen in eine heilige Unzufriedenheit. Die gibt es nämlich. Selbstzufriedenheit, das haben wir und wissen wir klar in Offenbarung 3, die Gemeinde in Laodicea. Super gute Gemeinde, haben alles. Und der Herr sagt, du sprichst, ich bin reich, habe gar satt, brauche nichts, ich habe ja alles. Und weißt nicht, dass du bist elend, jämmerlich, blind und bloß. Dass wir aufwachen von jeder Selbstzufriedenheit und uns ganz neu ausstrecken nach dem Herrn und hineinkommen in eine heilige Unzufriedenheit. Also ich wünsche mir, dass er nach dieser Predigt unzufrieden heimgeht. Das habt ihr wahrscheinlich auch noch nie gehört. Alle wollen ja, dass es zufrieden ist und dass wir unsere Seele ein bisschen Streicheleinheiten bekommen. Und das ist alles gut und richtig, ich sage ja nichts gegen das. Aber ich wünschte mir viel mehr, dass du und ich, dass wir in einer heiligen Unzufriedenheit rausgehen. Ich meine nicht in einer Unzufriedenheit, wo uns so viel begegnet. Ich lese hin und wieder einmal einen Lesebrief in der Zeitung. Hin und wieder. Und ich denke, ja, haben die Leute noch zu jammern wegen vielem. Was haben wir noch Probleme? Oder meine Frau und ich, wir machen sehr oft Psyche im Altersheim. Und im Altersheim erlebst du das besonders. Nun, ich tue das nicht beurteilen. Ich hoffe nie, dass ich ins Altersheim muss, erstens. Und zweitens gibt es selten jemanden, wo viel, viel lieber im Altersheim ist als daheim. Das kann es gehen. Also ich denke an eine Frau, die ist gestorben letztes Jahr mit 4,95 von Seewies, ein kringes Frau. Wenn ich die hin und wieder im Altersheim besucht habe, im Neugutslandquart, eine Zufriedenheit. Die bist einfach gerne besuchen. Wie schön sie es hat und das schöne Zimmer und die Leute sind so gut und das Essen ist so gut und wie super, dass sie es einfach da hat. Hey, so Leute gehst du gerne besuchen. Aber ich bin auch schon mehrere Türen gestanden im Altersheim. Und vor ich geklopft habe, habe ich gebeten, Herr, jetzt bitte hilf jetzt. Weil weißt du, im Voraus, jetzt kommt die ganze Litanei vom Jammern. Und wie gesagt, ich tue das nicht beurteilen. Das darf ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie es dir denn einmal geht und mir, falls wir hoffentlich nicht müssen. Also Altersheim ist nichts Abscheuliches, aber am wöhlsten ist einem logischerweise daheim. Unzufriedene Leute, manchmal auch Christen, die ihr Leben Jesus gegeben haben, aber einfach sich nicht mit der neuen Situation abfinden können und sich bewusst sind, dass jetzt Gott sie einfach dort angestellt hat und dass sie dort können und dürfen ein Segen sein. Ich wünsche mir die heilige Unzufriedenheit, wo wir besonders auch beim Jakob sehen. Kampf in Peniel. Also ich hoffe, ihr kennt alle die Bibel, ich setze das voraus. Wo der Jakob musste fliehen vor seinem Bruder, weil er ihn übers Ohr gehauen hat. Und dann geht er wieder heim seinem Bruder entgegen und er hört, mein Bruder kommt mit 400 Knechten. Und er hat Angst, er zittert. Und ist allein mit Gott. Und dort begegnet ihm Gott. Und dort haben wir den interessanten Ringkampf mit Gott in wo es beschrieben ist dort im Mose. Und Jakob klammert sich an dem Gott fest und sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und Gott hat ihn gesegnet. Und er hat einen neuen Namen bekommen. Ein Name, der bis heute eine riesige Bedeutung hat. Nicht mehr Jakob. Jakob heisst ja der Betrüger. Kein schöner Name. Darum sagen mindestens 10, wie sie Jakob ja immer köbi. Tönt noch ein bisschen besser. Kann nicht einmal Jakob sagen, du Betrüger. Jakob erkommt einen neuen Namen über Israel. Was für ein wunderbarer Name. Was für ein wunderbarer Name. Wunder im Hiob 9. Ich habe vor der Weihnacht habe ich den Hiob wieder mal durchgelesen. Nicht ganz einfach. Die Rede vom Hiob, die Rede von seinen Freunden. Es gibt einfacher zu verstehen in der Bibel als die Geschichte vom Hiob. Sorry, ist überhaupt jemand hier, der nicht Schweizerdeutsch versteht? Versteht ihr mich gut? Alle, sonst bitte Hand hoch. Ja, dann ist ja klar, ja. Ich habe nur gedacht, weil der Martin ja Schriftdeutsch angefangen hat, die wollte fragen, wie man es auch Schriftdeutsch redet. Im Hiob 9, Vers 10 steht das wunderbare Wort, wo der Hiob dann sagt, seine Wunder sind ohne Zahl. Das sagt er zu seinen Freunden. Gottes Wunder, seine Wunder sind ohne Zahl. Hey, das Buch hier ist das Buch der Wunder. Vom 1. Mose bis in die Offenbarung. Gott sprach und es ward. Ein Buch voll Wunder. Und wenn, ihr weiss, wenn wir das Buch, das Wort Wunder kennen oder hören, dann denken wir sofort an Wunder. Ja, das ist das Wunder, wenn ein Kranker geheilt wird. Das ist das Wunder, wenn ein Toten auferweckt wird. Natürlich ist das auch ein Wunder. Und natürlich kann das Gott auch heute noch tun, wenn er es will. Wohlverstanden. Wenn er es will. Und wir haben genug Beispiele in der Bibel auf dem Paulus, wo er seinen Mitarbeiter krank zurücklässt in Milet, wo er am Timotheus schreibt, trinke ein wenig Wein um deines Magens willen. Du hast noch nicht können die Apotheke und Pülferle und Säftle holen, sondern man hat Naturprodukte gebraucht. Ich meine eigentlich nicht die Wunder. Die sind auch schön. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das allergrößte Wunder nur eins ist. Wenn ein Mensch zu Jesus findet. Wenn ein Mensch zu Jesus findet, das größte Wunder. Und strecken wir uns aus nach diesen Wunder. Natürlich ist es schön, wenn ein Toten auferweckt wird. Aber er muss doch wieder sterben. Natürlich ist es schön, wenn ein Kranker geheilt wird. Aber er muss gleich sterben. Vielleicht ein paar Jahre. Und ich wünsche es niemandem, dass er krank wird. Und Gott greift ihn an Krankheit. Wir dürfen wirklich ihm vertrauen. Aber ich sage es nochmal. Das allergrößte Wunder ist, wenn ein Mensch zu Jesus findet. Mich hat das tief berührt kürzlich. Wir haben sehr viele Leute dürfen haben im Jugendhaus. Es ist Weihnachten Neujahr. Und am 1. bis 8. Januar eine Familienfreizeit mit um die 180 Leuten herum. Riesengeschenk. Und unter anderem war auch eine kleinere Gruppe noch da vom Raum Zürich, Kinder, zwischen Weihnachten und Neujahr. Und die waren im hinteren Speissaal. Wir hatten vorne einen grossen Speissaal, in der Mitte einen Speissaal und ganz hinten noch einen Speissaal im Jugendhaus. Ich bin wenig mehr da oben, mehr aus Wunder und Altbekannte zu grüßen. Sonst habe ich nichts mehr zu tun im Jugendhaus. Nun, ich bin an dem Abend, dem Nachtessen, in der Hinterspeissaal. Ich wollte einfach mal schnell hineinschauen bei dieser Gruppe um 40 Leute herum, vor allem Kinder, Leiter, ob ich da jemanden kenne. Und ich habe sehr rasch gemerkt, da kennst du niemanden. Und ich wollte gerade wieder gehen und dann kommt ein älteres Ehepaar zu mir, die offensichtlich dort Leiterfunktion hatte, nebst vielen jungen Leiter, und reden mich an. Und die Frau sagt zu mir, ob sie noch kennt, auch keine Ahnung, 60 umeinander. Und sagt zu mir, ich habe mich mit 15 im Jugendhaus bekehrt. Mit 15. Und dann kommt der Mann, der ist zuerst mal im Jugendhaus. Und sagt, er freut sich sehr, da zu sein einmal und so weiter. Sein Bruder und seine Schwester haben sich vor 45 Jahren, da sind sie Teenie, in einem Lager im Jugendhaus bekehrt. Hey, da gehst du so klein raus, aber so gross, dank dem Herrn, dass er das tun kann. Es gibt kein grösseres Wunder, als dass Menschen zu Jesus finden. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Wollen wir ein paar ganz konkrete, so Wunder anschauen in der Bibel. Ich hoffe, ich mache euch ein bisschen wunderig, neue Bibel zu lesen. Weil in diesen vielen, vielen Gesprächen und vor allem, wir haben sehr viel WhatsApp-Kontakt, gerade auch mit Jungen. Wenn du das ganze Leben mit Jungen dich umgeschlagen hast, bringst du es im Alter nicht mehr weg. Und eines der allergrössten Probleme, das ich immer wieder habe, und mir Junge schreiben, ist keine Zeit. Keine Zeit für Gott und sein Wort. Keine Zeit, um in dem wunderbaren Buch drin zu lesen. Hast du Zeit? Nimm dir doch Zeit. Gott möchte zu dir reden. Und da hinten haben wir so viele interessante Geschichten. Ich habe heute Morgen noch in der Stille Jesaja 36 und 37 gelesen. Ich will auch das, ich kann das jetzt ja nicht alles lesen. Sonst darf ich nie mehr auf die Aussicht. Und irgendwann, also ein Jahr, zwei oder in zehn, würde ich gerne wieder mal kommen. Nein, lieber, dann irgendwann wieder einmal. Nun, auf jeden Fall, der König ist Hiskia, er ist König von Israel. Und der assyrische König, der Sanherib, ist König eben von Assyrien, hat eine riesige Weltmacht. Das können wir uns ja fast nicht mehr vorstellen heute, obwohl wir auch so weltreich sind. Das war damals noch viel grösser. Er ist der Weltdiktator, der Sanherib. Und er hat ein Ziel, er will Israel vernichten. Nebst all die anderen Länder, die er schon besiegt hat. Und er schickt seinen Erzschenk zum Hiskia, das heisst im Kapitel 36, Vers 2, mit grosser Macht. Und er bringt noch, und der König schreibt noch am Hiskia einen Brief, hey, übergib dich doch. Du hast keine Chance. Du weißt doch, dass ich das Land und Sebland und alle haben hingenommen. Rechne bitte nicht mit dem Gott, der nützt dich sowieso nichts. Die anderen haben auch gemeint, ihre Götter helfen und haben nicht geholfen. Übergib dich doch. Und der Hiskia, seine Leute zerrissen ihre Kleider, legen einen Sack an. Und vor allem macht der Hiskia das einzig Richtige. Er nimmt den Brief von dem König und er geht an den richtigen Ort. Er geht in den Tempel. Das heisst dort im Kapitel 37, Vers 14 und 15 folgendes: Und da Hiskia den Brief von dem Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf in das Haus des Herrn und breitete ihn aus vor dem Herrn. Und Hiskia betete zum Herrn und sprach. Und jetzt kommt das ganze Gebet. Das ganze Gebet, wenn er sagt, Herr, du weißt, unmöglich. Wissen Sie, es ist schon gut, wenn man glaubt, aber es gibt einfach Situationen, da nützt alles nichts. Hey, da sind Hunderttausende von Leuten gesehen, die vor dem Jerusalem gestanden sind. Und die Stadt wollen einnehmen und damit das ganze Land. Der Hiskia breitet den Brief aus vor dem Herrn. Ich möchte auch dir sagen, ich weiß ja nicht, vielleicht sind Leute da, die nicht gerade so viele Finden haben, die in die Hunderttausenden gehen. Vielleicht hast du ein Problem, das dich umtreibt. Vielleicht ein paar. Bring es doch in den Tempel zum Herrn. Lass es doch bei ihm ab. Und es ist so wunderbar, wenn du deine ganze Not, deine Unmöglichkeit Gott bringst, kann er auch eingreifen. Ich sage nicht, er muss. Gott muss nie etwas. Gott handelt souverän. Und das verstehen wir nicht. Wieso stirbt eine Frau an Krebs, Mutter von kleinen Kind? Wieso wird ein Älterer, wo langsam Zeit wäre, dass er gängt, wird kalt? Hey, verstehen wir den Gott? Ein Gott, der nie verstehen ist, nicht ein Gott, an den ich glaube, sondern es ist einfach ein selber zusammenbasteln, das Göttli. Der gibt es auch. Aber der grosse Gott hier ergreift ein. Und der Jesaja schickt am Hiskia eine wunderbare Botschaft. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Es heisst im Kapitel 37, Vers 34, Vers 33 lese ich schon. Darum spricht der Herr also, vom König von Assyrien. Er soll nicht kommen in diese Stadt und soll auch keinen Pfeil dahin schießen. Ist das eine Verheißung? Und das sind Hunderttausende. Das sind Tausende von Pfeilen. Keinen Pfeil dahin schießen und mit keinem Schilde davor kommen und soll keinem Wall um sie schütten, sondern des Weges, den er gekommen ist, soll er wiederkommen, soll er wieder heimkehren, dass er in diese Stadt nicht komme, spricht der Herr. Das ist nur Lachen, sagen, unmöglich. Unmöglich. Rein unmöglich. Und dann heißt es aber weiter hier, denn ich will diese Stadt schützen, dass ich ihr aushelfe um meinetwillen und um meines Dieners David willen. Und jetzt passiert es. Vers 35. In die Unmöglichkeit hinein sehen wir Gottes Möglichkeit, Gottes Größe. Gott kann viel mehr. Es heißt dort, Vers 36, da fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im assyrischen Lager 185 Mann. Und da sie sich des Morgens früh aufmachten, siehe, da lag's alles eitel, tote Leichname. Unvorstellbar. Der Engel des Herrn ist ins findliche Lager durchgegangen. 185.000 liegen tot da. Hey, ich weiß nicht, was ich dazu soll sagen. Ich kann nur sagen, Herr, so gross bist du. Gott kann viel mehr tun, als wir uns nur vorstellen können. Gott greift ein. Rechnen wir doch nicht mehr mit dem grossen Gott. Ich habe eine andere wunderbare Geschichte gedacht, wo ich auch den Herbst einmal wieder gelesen habe, das Buch Esther. Lesen Sie doch mal durch, es sind nur 10 Kapitel. Hey, das ist auch so gewaltig. Wir haben nicht Zeit, jetzt um näher darauf einzugehen. Das ist so gewaltig. Der Weltherrscher, Weltdiktator, der Ahasverus, auch wieder eine riesige Weltmacht, König von Persien. In der Bibel steht 127 Länder. Und da das vorstellen, ist er der Chef gewesen. 127 Länder. Eine riesige Weltmacht. Und da hat er ein riesiges Fest gegeben. Und hat da seine Frau auch eingeladen. Und die hätte nicht kommen wollen. Dann hätte sie gerade verjagt. Und hat eine andere gesucht. Und dann wird auf wunderbare Art und Weise die Esther Königin. Die Esther, eine Jüdin, wohlverstanden. Wir lesen wenig, wieso sie eigentlich wie einen Vormund hatte, der Mardochai, ein Jude, wo die Esther ja, eigentlich ihre Beistand, ihr Vater, ihr Pflegvater war. Und es ist ganz wunderbar, wie die Esther dann Königin wird. Unter ihrem Erzieher, eben unter dem Mardochai. Aber da ist noch ein, dem passt das gar nicht. Und das ist der Haman. Haman, es heißt im Kapitel 4, Vers 10, Esther 4, Vers 10, Haman, der Judenfeind. Der Haman hat eine Absicht, das Volk Israel zu vernichten. Und zwar weltweit, in allen Ländern. Und es klingt dann mit viel Licht, Briefe aufzusetzen, die Unterschrift vom König zu holen. Und Boten gehen in all die 127 Länder. Und es wird ein Tag bestimmt, wo sie sollen alle Juden auf dieser Welt vernichten. Ähnlich wie es der Hitler hätte wollen. Nur noch eigentlich viel raffinierter. Alle. Und unter wunderbarer Anweisung vom Mardochai bringt Esther den fertig, den König um Gnade zu bitten. Sie lädt den König ein und sie lädt den Judenfeind, den Haman, ein zum Essen. Und der König ist scheinbar so begeistert von dem Nachtessen, dass er wieder will kommen und der König ihm gerade sagt, bitte, was ich dir was du auch willst, ich gebe dir das halbe Weltreich. Und Esther sagt, ich will nur eins, dass du morgen wieder zum Nachtessen kommst zu mir, mit dem Haman. Und der Haman, er steigt auf und auf in dieser Leiter, bis er der Zweithöchste wird. Und die Hinrichtung der Juden steht bevor. Auf den Tag, auf die Stunde steht in der Bibel abgemacht. Können wir uns das vorstellen? Eine völlig aussichtslose Situation. Und dann heißt es so wunderbar im Kapitel 6, Vers 1, ach, das gefällt mir. In derselben Nacht konnte der König nicht schlafen. Simpel einfach. Was eine schlaflose Nacht kann ausrichten. Ich wünsche dir keine schlaflose Nacht. Aber vielleicht kann eine schlaflose Nacht einmal ganz wertvoll sein. Hier beim König hat die schlaflose Nacht gewaltige Auswirkungen gehabt. Gott kann auch im Schlaf oder eben durch eine schlaflose Nacht reden. Und der König hat so eine Unruhe. Und er lässt all die Gelehrten kommen und er forscht auch in der Chronik, was ist denn passiert, was ist denn früher gewesen. Und da kommen sie drauf, aha, da ist der Mardochai. Und der, eben der Pflegvater, wenn wir mal so sagen, von der Esther. Und der Mardochai hat vor sehr vielen Jahren ein Komplott gegen den König aufgedeckt. Das sind zwei Kämmerer gewesen, die den König umbringen wollten. Und der Mardochai hat es ihm angesagt. Und der König schlägt plötzlich in sich und fragt sich, ja, was haben wir dem Mardochai überhaupt gut zu tun? Der hat mich bewahrt vor dem Tod. Und ich muss es kurz machen, ach, ich würde am liebsten alle 10 Kapitel vorlesen. Hey, machen Sie doch wieder mal selber. Das ist so ermutigend. Und der Haman, der hat einen grossen Find und das ist der Mardochai. Und der Kerl steht einfach nie auf, als Ehrfurcht, wenn der Haman vorbeiläuft. Der Mardochai bleibt ruhig hocken auf dem Stuhl. Und das nervt den. Und er geht voll Zorn geht er heim. Und die Frauen müssen ja dem Mann etwas hören, wenn ein aufgebrachter Mann heimkommt. Kann man uns vorstellen wie dem Haman. Und die Frau und die Angehörigen sagen ja, liquidier doch den. Und der Haman richtet einen Pfahl auf und will am anderen Tag den Mardochai aufhängen an dem Pfahl. Und durch das Eingreifen Gottes in derselben Nacht konnte der König nicht schlafen, muss letzten Endes der Haman den Mardochai im Auftrag vom König durch die ganze Stadt führen. Er wird der Zweithöchste im Königreich und das ganze Komplott gegen die Juden kann zurückgerufen werden, also die Briefe. Der König schickt neue Briefe in all die 127 Länder und die Juden blieben bewahrt. In derselben Nacht konnte der König nicht schlafen. Simpel einfach. Hey, Gott kann. Gott kann immer. Aha, ja, ich habe gedacht, irgendwo geht es ja dann auch weiter. Danke vielmals. ein paar Stichworte muss ich mir einmal gleich auch machen. Das wäre das Buch von der Esther. Ich wette, wir hätten jetzt Zeit, um noch so viele andere Beispiele zu nennen. Ich musste denken an Apostelgeschichte 12. Wunderbare Geschichte. Der König Herodes lässt die Leute liquidieren und hinrichten. Und weil das offensichtlich vielen gefällt, fängt er auch den Petrus. Und der Petrus kommt ins Gefängnis. Und weil es gerade Ostern ist, würde ich mir sagen, zu passen, ist der Petrus im Gefängnis. Und es ist auch wahnsinnig. Viermal vier Gruppen Männer mit dem Petrus. Der harmlose Schweizer hätte ich bald gesagt, Fischer, bewachen. Das ist unglaublich. Viermal vier Männer. Und er schläft da und links und rechts kettet an einem Kriegsknecht, dass er ja nicht rauskommt. Und vorne steht wieder eine Gruppe Soldaten, nochmal eine Gruppe. Und die vor oder am Tor zu sind, nochmal eine Gruppe. 16 Leute sind beschäftigt nur mit dem Petrus. Und der Petrus ist unfassbar. Das ist doch das Gegenteil von derselben Nacht, konnte der König nicht schlafen. Der Petrus schläft. Der Petrus schläft. Ich weiß nicht, ob ich ein Auge zutun hätte. Das war kein Happy Bett. oder Matratze. Gekettet, ein Kriegsknecht. Und er schläft. Wunderbar, wie Gott auch das tun kann. Und dann kommt der Engel Gottes, lesen Sie selber in Apostelgeschichte 12, die ganze Geschichte. Und der Engel, es heisst, das Licht von dem Engel ist reingekommen und dass der Petrus und die anderen nicht verwacht sind, ist mir unerklärlich, aber es ist so. Und der Engel muss den Petrus noch wecken, hey, stand auf. Und es heisst in der Bibel, dass Ketten von ihm gefallen sind. Und er geht raus zum Gefängnis und dann kommen sie ans äussere Tor und dann, das gefällt mir auch so gut. Gott hat irgendwie Humor. Das Tor, das äußerste Tor, verschlossen, verriegelt, tat sich von selber auf. Die Älteren von uns mögen sich noch erinnern, wo wir die ersten automatischen Türen hatten. Das heißt, so ein Warenhäuser-Fang. Heute ist das so selbstverständlich. Jeder hat Fang im WC so eine Tür. Der hat sich von selber, kommst du nur daher, die Tür geht auf, gehst durch, geht wieder zu. Hier hast du die erste automatische Tür im Apostelgeschichte 12. So gross ist Gott. Tat sich ihnen von selber auf. Und er geht raus. Und ja, wo gehe ich jetzt hin? Er ist, wie bin ich der Petrus? Wäre ich auch gewesen. Und er geht natürlich zu denen, die für ihn gebetet haben. Und dort muss er mindestens zweimal klopfen und rufen, weil sie es gar nicht glauben, dass er der Petrus ist. Ach, wissen Sie, da können wir wunderbare Gebete sprechen. So schön und so fromm. Und Amen sagen und glauben gar nicht, was wir gebetet haben. Das ist genau da passiert. Gott kann. Darf ich noch ein anderes Beispiel nehmen? Eins, was ich auch sehr liebe. Matthäus 14. Matthäus 14 ist Geschichte von der Speisung der 5000. Ich meine, ich habe vor vielen Jahren darüber auch mal eine Predigt gehabt. Das sind 5000, es steht in der Bibel, allein Männer plus Frauen plus Kinder. Das sind 10, 15, vielleicht 20.000, das weiß niemand genau. Leute da. Und Jesus predigt und predigt und predigt. Ich muss jetzt den hören. Nun, ich bin auch nicht Jesus. Wenn er zu ihm in Predigt gekommen wäre, käme er nicht mehr heim vor am Abend. Das sage ich euch. Stellt euch vor, wenn ich jetzt einfach vorwärts reden würde. Also da würden jetzt in der nächsten halben Stunde würden die Ersten nervös und dann in einer Stunde die Nächste und dann ging dann eins nach dem anderen und es wäre niemand mehr da. Und Jesus hat predigt und predigt, es ist Abend geworden und die Jünger sind immer nervöser und nervöser geworden. Und endlich haben sie den Mut, zu uns zu gehen und zu sagen, hey, merkst du nicht, dass Abend wird? Schick's heim, die sind nicht auf so feudalen Stühlen mit Küssen gehockt wie ihr. Sondern in der Wüste. Schick's heim, sie müssen essen. Und Jesus sagt, nein, jetzt wird nicht heimgeschickt. Gebt ihr ihnen zu essen. Ihr seid jetzt dran, ihr. Und wir wissen, sie kann es kurz machen. Es sind 5 Brot. 2 Fische da, wahrscheinlich von einem Bub, der da gehütet hat. So lesen wir es an einem anderen Ort im Evangelium. Und Jesus hat die 5, und die Jünger bringen ihm jetzt die 5 Brote und die 2 Fische unmöglich. Ich sage es nochmal, ist schon gut, wenn man Glauben hat, aber es gibt einfach Situationen, da musst du nicht mehr glauben. Also es kommt niemand im Sinn von uns, einmal mir sicher nicht, zu glauben, dass ich mit 5 Brot und 2 Fisch kann 10, 15, 20.000 Leute zu Nacht essen gehen. Es war hier ja Abend. Unmöglich. Und Jesus, er hat die 5 Brot und die 2 Fische in der Hand. Und jetzt passiert nicht einfach ein Wunder, gell? Das hätten wir ja so gern. Es klopft und tätscht nicht einfach und dort ist ein Berg Fisch und dort ein Berg Brot. Nein, er bricht sogar noch die Brot. Und dann gibt es den Jünger. Wow, ich habe mich schon einmal gefragt, wie ich da als Jünger reagiert hätte. So eine Pleite, so eine Schande. Irgendwann kommt es aus und wow, kann mich doch nicht so blamieren. Gell? Und sie erleben das Wunder. indem sie austeilend, wohlverstanden, indem sie austeilend erleben sie das Wunder. Und es hört nicht mehr auf. So gross ist Gott. Glauben wir an den grossen Gott, der auch das heute noch tun kann, wenn er es will. Und ich wette, ich hätte jetzt Zeit, ich muss jetzt langsam zum Schluss kommen, gell Martin? Also du bist noch nicht nervös, das ist für mich ein gutes Zeichen, aber ich habe jetzt so den zeithalben Eindruck, so langsam muss ich die Schlusskurven finden. Ich wette, wir hätten Zeit, noch den Paulus erwähnen. Oder was ist das für ein Wunder vom Gideon? Was sind das für ganz gewaltige Geschichten? Mir ist aufgefallen, dass wenn Gott ein Wunder tut, und das tut er, aber da werde ich als Mensch ganz klein. Wenn ich meine, ich könne ein Wunder tun und damit plagieren, dann wird er ganz klein und ich werde ganz gross. Wenn Gott ein Wunder tut, werde ich ganz klein. Mir ist das vor Jahren, ich sage es zu meinem Schandesbeispiel, ich bin ja viele Jahrzehnte, habe ich die Leitung im Jugendhaus und ich müsste heute sagen, ich habe viel zu viel gemacht, vielleicht auch Sachen, die nicht hätte sollen. Ob Schnee gerummt und Rasen gemäht, ob die Leute begrüßt und die Einleitung gemacht und beim Essen angefangen, was bin ich blöd gewesen, was ich alles gemacht habe. Ich habe auch sehr gerne von außen geschafft, im Garten. Vielleicht habe ich das auch gebraucht als Ausgleich. Und ich mag mich so gut erinnern, am Nachmittag, ich bin draußen beschäftigt gewesen und musste kurz ins Haus rein. Wir hatten Gäste und da kommt so eine altes Fraueli. Krings persönlich, also kring klein und, weil ich gesagt habe, Klippertüren. Ich verstehe, also krings Fraueli kommt auf mich zu und ich musste nur schnell etwas holen und dann arbeite weiter, gell? Und sagt, sie sind so schwermütig, ob ich nicht mit ihr beten könnte. Und wissen Sie, was der fromme Typ da denkt hat? Ach, ich kann es auch nicht mehr genau sagen. Aber in etwa, jetzt das auch noch. Ich wollte nur schnell etwas holen und dann rasch wieder raus in die Arbeit. Nun, ich habe meine fromme Pflicht erfüllt. Und habe mit dem Fraueli gebetet. Und habe einen riesengroßen Glauben gehabt, dass Gott jetzt eingreift. Ich muss es zu meiner Schande sagen. Ich habe Amen gesagt und bin gegangen und bin froh gewesen, ja, dass das einfach vorbei ist, dass ich jetzt wieder tun kann, was ich eigentlich dran gewesen bin am Arbeiten. Es sind 15, 20 Jahre vergangen und die Geschichte habe ich nie mehr gedacht. Und dann sehe ich das Fraueli wieder einmal. Und erst nach Zewis. Und ich weiß noch den Ort haargenau. Und sie hat mich begrüßt, ich habe sie gekannt. Sie kommt auf mich zu und sagt Folgendes. Seit du mit mir gebetet hast, ist die Schwermut weg. Wow. Hey, da willst du so klein. Nein, ich kann es auch nicht zeigen, wie klein. Da willst du so klein und der Herr wird so gross. Ich habe nicht geglaubt, dass Gott eingreift. Natürlich habe ich meine fromme Pflicht erfüllt. Gell? Wir können ja so fromm beten und so fromme Sprüche machen. Aber glauben, dass Gott eingreift? Nein, sicher nicht. Seit du mit mir gebetet hast, ist die Schwermut vorbei. Und ich wette, sie wäre da vorne jetzt die Frau. Sie hat eine enorme Ausstrahlung. Sie lebt immer noch, obwohl sie recht alt ist, einiges älter als ich. Sie hat so eine Ausstrahlung. Gott hat eingegriffen. Gott kann. Mir hat das Beispiel gezeigt, nebst vielen anderen, wie gross einfach Gott ist. Dass er immer kann, wenn er will. Wohlverstanden. Dass er nicht der fromme Typ da, der das Jugendhaus leitet und meint die, was er... Ja, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Ich habe eigentlich nie gedacht, dass ich viel könnte. Ich habe in meinem Leben ja auch nie so etwas machen. Das sind alles Aufträge, die einfach Gott dann klar Führung gegeben hat. Das muss ich schon sagen. Aber Gott kann, unabhängig von der Größe von meinem Glauben. Hey, nimm doch das mit. Wenn du für deine Kinder betest, für deine Familie, Frau, Mann, Verwandte, Bekannte, wo du schon längst abgeschrieben hast. Bei Gott sind sie nicht abgeschrieben. Er kann. Ich wünsche dir auch das so sehr, auch im Blick auf den Freitagabend. Ich bin noch gespannt, was du noch sagst, Martin. Wir haben uns da gar nicht mehr, eben auch nicht mehr können absprechen. Aber ich wünsche mir so sehr, dass an dem Abend auch einen neuen Impuls ausgehen, vielleicht sichtbar an dem Abend, und vielleicht passiert gar nichts Besonderes und erst im Nachhinein. Dass Gott auch hier einfach auch in dieser Gemeinde kann einen Aufbruch schenken kann. An dem Ort, in dieser Gegend, wo man so viel schon in früheren Jahren auch evangelisiert hat, missioniert hat. Gott kann und Gott will. Ich wünschte mir, dass wir etwas erleben dürfen von dem, was für mich bis heute immer noch das Größte ist, was ich erlebt habe im Bündnerland. Das ist damals die Evangelisation mit dem Wilhelm Pals im 79. Also 41 Jahre her. Die Evangelisation, die wir im 78 hier in Tussis hatten und nachher im 79 in Giers, 10 Tage. Und das grösste Problem war, wissen Sie was? Das grösste Problem war, jeden Abend genug Stühle wieder herzubringen. In dieser grossen Mehrzweckhalle in Giers. Das ist einiges grösser als der Raum. Und obendrauf, ein Stück weiter oben war der Singsaal, nochmal etwa 100 Leute, die dort oben gesessen sind. Ganz einfach, mit einer grossen Fernsehkiste hat man es übertragen. Da hast du noch nicht die Möglichkeit gehabt, vor 40 Jahren wie heute. Man hat es dort übertragen und so viele, die zum Glauben gekommen sind. Ich wünschte mir, dass wir mehr so schöne Probleme hätten, genug Stühle aufzutreiben. Und wir mussten noch Stühle von Igis Langquart herholen, weil Cheers haben wir keine mehr bekommen. Und die Leute sind gesessen wie Sardinen in der Büchse. Gott kann. Traust du, trau ich ihm das zu, auch im ganz Kleinen, in meinem Alltag. Das ein paar Gedanken zu dem wunderbaren Wort, wo wir hoffentlich mitnehmen, Epheser 3, Vers 20. Gott kann viel mehr tun, als wir von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Ich will noch beten. Ich möchte dir, Herr, ganz herzlich danken auch für die Möglichkeit, heute Morgen zu hören auf das, auf dein Wort. Und ich möchte dich so sehr bitten, dass wir gerade das Wort aus Epheser 3 mitnehmen in den Tag hinein, in den Sonntag, in die Woche, ja überhaupt in das Jahr, in unser Leben, dass du hast und dass du viel mehr hast, als ich jedes da hinein sich kann vorstellen oder auch bitten. Herr, wir bitten, schenk uns den Wunsch, die Sehnsucht, das Verlangen mehr von dir, dass Menschen zum Glauben an dich finden und braucht auch in besonderer Weise den kommenden Freitag. Brauch du den Friede, danke dir, dass er das brennende Herz hat, Menschen zu dir zu weisen, Menschen zu dir zu führen. Brauch den Abend auch dazu, Herr. Danke dir dafür. Amen.